Ja, der erste Thessalonicher Brief, ein ganz, ganz spannender Brief und heute freue ich mich, den Abschluss zu machen. Ich durfte ja schon den Startschuss legen zu Ostern und Pfingsten steht kurz vor der Tür und heute gibt es den letzten Teil aus diesem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5 und ein Vers, der diesen Thessalonicher Brief so kurz zusammenfasst, ist dieser Vers, den ihr da vorne auf der Präsentation auch seht. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da heißt es, darum tröstet oder ermahnt oder ermutigt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Das widerspiegelt sehr gut die Gemeinde in Thessalonich. Nochmal ganz kurz zum Rückblick. Thessaloniki gibt es ja heute noch, eine wunderschöne Stadt in Griechenland am Mittelmeer. Da würden wir jetzt gerne alle sein, ich weiß, und Urlaub machen. Ganz tolle Strandpromenade und Bummeln und ohne Masken, das wär's doch. Und auch eine große Stadt, eine pulsierende Stadt, eine Stadt, wo echt was geht, auch heutzutage. Und die Frage, die ich mir gestellt habe in der Predigtvorbereitung war, ja, gibt es denn auch heute noch dort in Thessaloniki Gemeinde? Gibt es da noch Christen? Stimmt das, was der Paulus in der Bibel geschrieben hat und dass Menschen treu waren bis heute über tausende von Jahren hinweg und dass Gott auch treu ist und seine Gemeinde da in Thessaloniki gebaut hat. Und ja, es gibt sie. Es gibt sogar 4 evangelikale Gemeinden in Thessaloniki heutzutage. Ich weiß nicht, wie groß oder wie klein die sind, aber dieses Missionars-Ehepaar, Timotheus und Dorothea Antoniadis, sie arbeiten dort als Missionare seit 1992. Als Gemeindeaufbauarbeit sind sie da unterwegs mit Glaubensgeschwistern, in Gemeindegründung auch tätig. Und der Timotheus ist inzwischen auch Regionalleiter, also nicht nur diese Stadt, sondern die ganze Region, die er einfach mit zu betreuen hat. Woher weiß ich das? Bei unserer ersten Kur, die wir als Familie erlebt haben, haben wir Kontakt bekommen zu einer kleinen Gemeinde, mittelgroßen Gemeinde, einer FEG in Bruchsal. Und diese Gemeinde betreut diese Missionare da in Thessaloniki. Fand ich spannend. Ja, es gibt auch heute noch in Thessaloniki Gemeinde, Christen, die es mit Jesus ernst meinen, die diesen Brief an die Thessalonicher bestimmt auch lesen. Und für diese Leute ist dieser Brief natürlich nochmal ganz besonders, oder? Stell dir vor, du liest einen Brief, der an dich geschrieben ist, an deine Stadt, an die Gemeinde in einer Stadt, in der du lebst. Ja, ganz aktuell noch einmal zu wiederholen im Schnelldurchgang. Eine lebendige Gemeinde, sie stellt sich vor, sie benötigt Vorbilder, sie benötigt auch von Gott gesandte Leiter, sie ehrt Gott durch ihr Verhalten, sie blickt erwartungsvoll in die Zukunft, sie benötigt Einheit und Leidenschaft, das ist die Predigt, die Andreas noch halten wird. Und heute der Schluss von meiner Seite aus, eine lebendige Gemeinde, sie benötigt göttlichen Zuspruch. Das passt irgendwie, oder, zu diesem ganzen Brief. Und es ist auch kein Wunder, dass Paulus genau mit diesem Schluss schließt. Ja, er fasst quasi das zusammen, was er so auf dem Herzen hat, spitzt es zu und dann tut er es ganz typisch, wie er es auch sonst tut, er verabschiedet sich. Ich springe aber noch einmal an den Anfang zurück zu dem Briefkopf. Wie fing er an? Er fing an mit Paulus, Silvanus und Timotheus. Und dann kennst du noch den Emilius? Michael Bottesch vor 2 Wochen hat uns diese Predigt gehalten und hat gesagt, stell dir vor, der Emilius aus Thessaloniki. Ich sage jetzt mal heute, stell dir vor, ich greife jetzt mal die Linda aus Hügelsheim oder die Janice aus Baden-Baden. Oder der Rudi aus Iffezheim, oder wie auch immer du heißt und woher du kommst. Das heißt, ich möchte ganz gerne diesen Bibeltext heute und auch die Predigt äußerst persönlich formulieren, so wie auch Paulus es getan hat. Deswegen habe ich auch durchgestrichen da oben, was an die ganze Gemeinde gesagt wurde und habe das auf den Emilius bzw. auf dich hingemünzt. Also setz mal deinen Namen ein. Also Paulus, Silvanus und Timotheus an und dann kommt hier zum Beispiel Carola Krämer oder wie auch immer. Also Paulus, Silvanus und Timotheus an dir, der du dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehörst, wünschen wir Gnade und Frieden. Das ist der Gruß am Anfang, Gnade und Frieden. Und so wie Paulus den Brief begonnen hat mit Gnade und Frieden, so schließt er den Brief auch mit Gnade und mit Frieden. Ich weiß nicht, wie du deine Liebesbriefe früher begonnen und beendet hast. Also früher meine ich jetzt die, die noch Briefe geschrieben haben. Es sind manche, die haben es noch vor sich vielleicht. Ja, aber hast auch du mit Gnade und mit Frieden begonnen? In deinen Briefen, die du geschrieben hast? In deiner WhatsApp, die du schreibst? Ich weiß, da schreibt man nicht mal den Namen. Da schreibt man nur, hey, mach, dass du kommst oder was auch immer. Ja. Also Briefkopf war ganz wichtig bei Paulus und er hat es ordentlich eingeleitet. Er hat es aber auch ordentlich abgeschlossen. Und das ist der Predigttext heute. 1. Thessalonicher 5, Vers 23, da schreibt er: Gott selbst, der Gott des Friedens, da kommt es wieder, Friede, er helfe dir, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre dein ganzes Wesen, nämlich Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an dir ist, was Tadel verdient. Und dann schreibt er weiter: So bete auch für uns. Und jetzt kommt der Name wieder. Setz mal deinen Namen ein. Bete auch für uns, Paul. Erster Befehl. Zweiter Befehl. Grüße alle Geschwister wie mit einem Kuss. Als Ausdruck dafür, dass sie alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Ich weiß, Corona macht uns da einen Strich durch die Rechnung, dürfen wir nicht. Aber damals war das so. Sie sollten sich untereinander küssen. Das war einfach die Art, wie man sich Tschüss gesagt hat nach dem Gottesdienst, wenn man sich getroffen hat. Wir würden heute sagen, dann winkt mal von weitem. Das würde heute hier gut passen. Ja, also geht nicht einfach voneinander und macht so, als ob ihr euch nicht kennt, sondern verabschiedet euch ordentlich. Und das Dritte, was er sagt, ich mache es dir vor dem Herrn zur Pflicht. Ja, das ist nicht nur, naja, kann ich mal machen, wenn ich lustig bin, sondern ich mache es zur Pflicht, sagt Paulus hier, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. Das ist nicht nur gut für die Stimme oder für das Lesen können und so weiter, das ist auch einfach gut für das Miteinander. Hast du schon mal einem deiner Glaubensgeschwister den Thessalonicher Brief vorgelesen? Wenn nicht, dann wäre das vielleicht eine Übung heute Mittag. Es ist gar nicht so lang. Das sind 5 knappe Kapitel, das schafft man innerhalb von einer halben Stunde locker. Und eine halbe Stunde, also so lange hockt ihr ganz sicher beim Kaffee trinken, oder? Also macht das mal. Paulus sagt, es ist eine Pflicht, es ist keine Option. Tu das, lest das vor, denn es ist wichtig, es ist gut, es hilft uns. Und dann die Gnade, Friede und Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Es ist ein gelungener Abschluss, dass Paulus hier wie am Anfang Gnade und Frieden auch am Ende wieder dazu packt, wie so eine Klammer, die diesen Brief umklammert. Und das macht auch diesen Brief lesenswert. Das macht es auch schön, so etwas zu lesen. Das ist kein plumper Brief, so mal schnell dahingeschrieben. Ja. Der Max hat uns das ja hier vorgespielt, so ein bisschen, wie das wohl war. Ich vermute, es war ein bisschen anders, Max. Tut mir leid. Aber der Paulus, der hat sich da wirklich sehr viel Mühe gemacht mit diesem Brief. Der hat überlegt, wie er das formuliert. Der hat argumentiert und wie. Das konnte er auch. Das war auch seine Gabe. Gnade und Friede. Kennst du das bei diesem Briefschluss? Aber kennst du das auch? Du fühlst dich richtig leer und lustlos. Schon beim Aufwachen hast du gemerkt, dass das heute nicht dein Tag ist. Sorgen nagen an dir, die Angst ist dir über den Kopf gewachsen und der Himmel weint, es ist trübe und schwer, so ziehen die Wolken dahin, der Asphalt scheint so schwarz und die grauen Nebel ziehen. Fehlt dir der Mut und die Kraft, in dir erschlafft, wenn die Freude mir fehlt und ich durch Dunkelheiten gehe, so sagt es ein Liederdichter, der Peter Strauch. Alles so sinnlos und leer und Gott ist sowas von weit weg, wenn du ihn überhaupt noch bemerkst und spürst. Also ich kenne solche Tage. Nur weil ich hier vorne stehe und predige, heißt das nicht, dass ich heiliger bin als ihr. Und an solchen Tagen gibt es eigentlich nur eine Sache, die wir wirklich benötigen, nämlich göttlichen Zuspruch. Das ist genau das Predigtthema von heute. Eine lebendige Gemeinde, du und auch ich, wir benötigen göttlichen Zuspruch. Und Paulus, er tut genau das in diesem Brief. Er ermutigt, er ermahnt und er tröstet. Und nicht nur mit seinen eigenen Worten, sondern mit Worten, die von Gott kommen. Mit Gottes gutem Wort. Und das gipfelt in diesen letzten Versen in diesem Brief. Das ist ein wunderbarer göttlicher Zuspruch für jeden von uns. Und ich bin so froh, dass auch die meisten Briefe, die Paulus geschrieben hat, die wir im Neuen Testament finden, dass sie nicht einfach nur so kalte, nackte Anweisungen sind. Tu dies und dann wird Gott schon glücklich sein über dich. Sondern dass sie auch zutiefst Zusprüche sind an uns. Wünsche, Glückwünsche, Segenswünsche, Ermutigung. Und das brauchen wir, jeder von uns. Denn jeder von uns kennt solche leeren und trostlosen und sinnlosen Tage in seinem Leben. Gott selber wünscht uns so etwas. Nicht nur der Paulus wünscht uns Gutes, Gott selber wünscht uns Gutes. Und wir wünschen auch einander Gutes. Der Lukas hat heute die Geburtstagskinder beglückwünscht. Monika, das ist doch toll, oder? Wenn man was Gutes zugesprochen bekommt. Ich freue mich über dich. Schön, dass du geboren bist und so alt werden konntest bisher. Und hoffentlich noch viel älter. Und hoffentlich feierst du noch gut. Und hoffentlich wird es auch gut das nächste Jahr. Noch viel, viel besser als alles andere bisher. Ja, das ist doch ein toller Wunsch, oder? Und wenn man das sich zusprechen darf. Und das machen wir auch bei Taufen und das machen wir auch bei Hochzeiten und ich hoffe auch sonst mal zwischendurch, dass wir uns Gutes wünschen dem anderen und auch in der Gemeinde, dass wir sagen, wow, das ist doch toll, der heutige Sonntag. Ja, ein Sonntag nach Muttertag, ein Sonntag vor Pfingsten, das ist doch ein toller Sonntag, oder? Also, wow, lass uns den doch genießen. Lass uns Gutes leben und erleben und Gutes wünschen im Namen Gottes. Wir wünschen einander Gutes, weil Gott uns Gutes schenken möchte. Es steckt also nicht nur menschliches Wünschen dahinter, sondern es steckt Gottes Handeln dahinter, wenn wir Segen unserem Nächsten aussprechen. In der Bibel heißt es, der Vater kennt die Seinen, der himmlische Vater. Er weiß also ganz genau, wie es dir heute Morgen geht. Er weiß, was du benötigst und er will dich auch rundum versorgen. Er will dich behüten, er will dich beschützen, er will dich bewahren, er will dich auch begleiten. Er will dich auch formen und er will dich prägen. Er will auch seine Engel um dich lagern und er will dir Ruhe und Frieden geben. Er will einen Tisch im Angesicht deiner Feinde bereiten, für dich, ganz persönlich. Er will deinen Becher überfließen lassen mit Gutem. Nicht nur, naja, kriegst und jetzt ist genug. Überfließen, übervoll. Er will dir grüne Weide schenken und frisches Wasser. Ganz sicher, das lesen wir in der Bibel. Und jetzt werde ich wieder sehr persönlich. Dass du heute Morgen hier sitzt, ist das nicht auch schon ein großer, gewaltiger Segen, den du von Gott erfahren hast? Dass du heute Morgen so einigermaßen gesund aus dem Bett gekrabbelt bist? Und dass du wahrscheinlich ein leckeres Frühstück hinter dir hast? Und dass du geduscht hast und noch ein leckeres Schmecki an dich dran gesprüht hast? Und dass du dann mit zig Pferden auf dem Parkplatz hier vorgerauscht bist und nicht zu Fuß laufen musstest? Ist das nicht alles schon ein gewaltiger Segen Gottes? Und wir nehmen es als völlig selbstverständlich hin, ja, das ist halt so, so lebt man halt. Und wie viele Chaoten hat Gott bewahrt, dass sie dir heute Morgen ins Auto reinkrachen? Und wie viele Schlaglöcher hast du nicht gesehen und Gott hat dich trotzdem drüber gehoben? Ja, wir wissen gar nicht, wie sehr Gott um uns ist manchmal. Und wir nehmen es einfach als völlig selbstverständlich hin. Und was ist es? Es ist einfach nur gewaltig, wie Gott sich um uns kümmert. Und zwar rundum. Ja. Reichtum, Fruchtbarkeit, Kindersegen und Gesundheit. Das sind lauter Dinge, die wir im Alten Testament als einen ganz, ganz klaren, sichtbaren Segen von wem sehen? Von Gott. Gott schenkt so etwas. Das machen nicht wir. Gott gibt uns das. Stabile wirtschaftliche und politische Lage. Wer gibt so etwas? Die Bibel sagt ganz klar, das kommt von Gott. Nicht nur von irgendwelchen fähigen Leuten oder unfähigen Leuten, sondern Gott lässt das zu und fördert das und schenkt das. Auch innere Zufriedenheit und Freude und Glück, auch das kommt von Gott. Ist nicht mein eigenes, naja, ich fühle mich heute so ausgeglichen. Ja, Das ist doch nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, dass ich mich freuen kann, oder? Dass meine Gedanken fröhlich werden, glücklich werden, dass sie aufgehen, dass ich die Sonne sehen kann. Ja, das hat doch Gott mir geschenkt, dass das möglich ist. Dass ich das Leben aus seiner Hand nehmen darf und glücklich sein darf. Gott will mich rundum versorgen. Und Weisheit, dass du nicht einfach nur irgendwie so dumm in deiner Ecke sitzt, ich überziehe es jetzt einfach mal ein bisschen, ja, sondern dass du dir Gedanken machst, dass du denken kannst und überlegen kannst, entscheiden kannst, ist das nicht auch ein Geschenk? Gott wünscht, dass wir richtig leben und dass auch unser Leben gelingt. Dass unser Leben ein gutes Leben ist. Eines, worüber du dich freuen kannst und eines, worüber er sich mit dir freuen kann. Das wünscht dir Gott. Und da sehen wir dann im Alten Testament auch diesen gewaltigen aaronitischen Segen. Und ich schlage ganz kurz auf, 4. Mose 6, eine sehr bekannte Textstelle, die am Ende von Gottesdiensten oftmals gelesen wird als Abschlusssegen. Und ich möchte ganz gerne diese Verse euch noch einmal vorlesen. Da spricht der Herr zu Mose und er sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich so zu ihnen. So sollt ihr die Söhne Israel segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Das ist nicht nur, dass wir Menschen einander uns guten Segen wünschen, sondern Gott selber will durch uns segnen. Und er muss es ja tun, denn was habe ich schon zu bieten? Wenn Gott nicht segnet, dann ist das Haus umsonst gebaut. Dann bauen auch die Bauleute vergeblich an dem Haus, oder? Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist nicht nur ein Sprichwort, das sagt die Bibel so. Allein dieser Segen im Alten Testament, wenn wir diesen Segen uns auf der Zunge zergehen lassen, ist gewaltig. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament und merken, dass der Segen quasi nochmal aufgestockt wurde, wenn man so will, von Gott, von Jesus. Denn der neue Bund heißt ja, dass du all deine Schuld los wirst, dass Jesus dich mit neuem Leben reich beschenkt und dass er dir jetzt schon hier, heute Morgen in Rastatt, teilgibt an seinem Reich. Dass du nicht Angst haben musst, wo Deutschland hingeht, dass du nicht auswandern musst und dann Kanadier wirst oder vielleicht Antarktis-Mensch oder sonst irgendwas, keine Ahnung, wo es heutzutage noch gut ist, sondern dass du heute schon ein Himmelsbürger bist. Wir bekommen Teil an Gottes Reich. Und es ist ja nicht nur so, dass wir einfach jetzt ein fettes Erbe antreten werden und in Ewigkeit mitregieren werden. Das ist ja schon gewaltig. Sondern Gott ist ja auch jetzt nicht nur dieser eine Wunschautomat, wo wir sagen, Gott, schick mal ein bisschen kräftig Regen und Segen und übergieß uns hier und lass überfließen. Sondern Gott ist ja dann auch derjenige, der zu allem Guten, das er uns schenken will, ganz sicher, er kommt sogar persönlich zu uns. Und er umgibt uns von allen Seiten. Und er erfüllt nicht nur einfach irgendwelche Träume und Wünsche, sondern er selber ist mein allergrößter Wunsch. Mein wunderbarer, liebevoller, himmlischer Vater, mein Papi. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ich so überhaupt Gott anreden darf, dass ich so zu ihm hinlaufen darf, wie so ein Kind. Das finden wir in keiner anderen Religion auf dieser Welt. Das finden wir wirklich nur bei Gott, bei dem lebendigen Gott. Er will dich in seine Arme schließen. Er will dich an sein Herz drücken. Er will dich immer bei sich haben. Kannst du dir das vorstellen? Gott will dich immer bei sich haben. Und ist das nicht unglaublich gewaltig? Und dass er dafür auch alles getan hat, was er nur irgend tun konnte und musste, damit dieser Weg zu ihm wieder frei ist. Nun, ich weiß nicht, wie Gott dich ganz konkret segnen will. Ja, ob wenn jetzt dann die Monika nach Hause kommt, plötzlich das ganze Wohnzimmer voller Gold ist oder so. Ich weiß nicht, wie Gott dich ganz persönlich segnen will. Aber dass er es tun will, das weiß ich. Und es kann sein, dass er es darin tut, dass er eben nicht das ganze Zimmer voller Gold anschwellen lässt, ja? Weil er sagt, mit dem kann die Monika gar nichts anfangen. Das würde sie völlig überfordern, das würde gar nicht gut tun, das wäre nicht ihr Bestes. Ja, ihr Bestes ist, dass sie vielleicht noch ein bisschen Leiden aushalten muss, zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, wie Gott dich segnen will, aber dass er dich segnen will, das weiß ich. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Lebst du also so ganz in der Gegenwart Gottes, schon jetzt? Und darum geht es dem Paulus, wenn er das hier so schreibt. Er sagt, Gott selber, er will dich heiligen, das heißt, er will dich für sich persönlich in Anspruch nehmen, er will dich haben, er will dich ganz nah bei sich haben, und zwar nicht nur deine Gedanken und auch nicht nur mal am Sonntag, sondern ganz, mit Haut und Haaren, mit Geist, Seele und Leib, dein ganzes Wesen will er haben, er will dich ganz haben. Ja, auch mit deinem Körper will er dich haben. Also pass auf dich auf, wie du dich so gibst und wie du bist. Es ist Gott nicht egal. Er will dich, wenn, dann will er dich ganz haben. Ja, Max, auch dich mit deinen rötlichen Haaren. Damit hat Gott kein Problem. Er mag dich. Er will dich ganz nah bei sich haben. Und darum geht es dem Paulus am Ende von diesem 1. Thessalonicher Brief. Um das nochmal deutlich zu machen, Leute, ich kann euch segnen, ich will euch segnen, weil Gott euch Gutes tun möchte. Und deshalb ist das nicht einfach so ein Segensgruß. Ja, mal so schnell dahingesprochen. Das ist einfach gewaltig, wenn wir uns vergegenwärtigen, was das heißt. Angst, wenn Jesus mein Retter und mein Heiland ist, Fehlanzeige. Unsicherheit, Fehlanzeige, oder? Wenn ich doch sicher bin, meine Heimat im Himmel ist, das Erbe schon längstens feststeht. Wenn Jesus mir vorangeht, mich von allen Seiten umgibt, wenn Gott dich von allen Seiten umgibt, wer oder was könnte dir da noch schaden? Und Gott ist ja nicht nur um dich. Er hat ja sogar beschlossen, dass er sogar in dir wohnen möchte. Als du sein Kind geworden bist, da ist er doch in dein Leben eingezogen. Da ist doch der Heilige Geist in dein Herz eingezogen, oder? Und seitdem lebt Gott in dir und durch dich. Und du mit ihm. Gibt es etwas Näheres? Als du ihm dein Leben überlassen hast, da durfte doch ab diesem Moment Gelassenheit einkehren, oder? Weil du weißt, dass er sich um dich kümmert. Nicht du musst dich jetzt noch kümmern oder irgendjemand anders. Das heißt ja nicht, dass wir faule Säcke werden sollen. Aber das heißt, dass wir die ganze Kontrolle unseres Lebens, unser Sein, unser Wünschen, unser Denken einfach wirklich ihm überlassen. Und das ist eine Übung, das geht nicht einfach mal so, naja, mache ich halt mal schnell. Aber das ist eine Tatsache und die dürfen wir leben. Unter seiner wunderbaren Leitung, da wird dein Körper, auch deine Seele und auch dein Geist schon hier auf dieser Erde geformt. Gott verändert dich und mich schon hier auf dieser Erde. Und er formt uns zu etwas Wunderschönem, Herrlichem. Nein, wir sind noch nicht perfekt. Und auch nicht mit 20 sportlich, jung, dynamisch, erfolglos, sondern wir werden dann, wenn wir gelebt haben mit Jesus auf dieser Erde, dann werden wir eines Tages mit all den Falten und all den Runzeln und den Sorgen und was auch immer alles war und den grauen Haaren, dann werden wir aber erstmal schön sein für ihn, weil er uns verändern konnte, so wie er uns wirklich haben möchte, so wie wir nicht ja, sonst in den Himmel kommen. Wir müssen ihm ähnlicher werden. Und das sagt der Paulus in diesem Vers. Er, Gott selber, bewahre dein ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn der Himmel kommt, damit, wenn Jesus kommt, wenn er wiederkommt, damit dann nichts an dir ist, was Schelte, was Tadel verdient. Ist das nicht große Klasse? Der gewaltige und große Gott kümmert sich höchstpersönlich um dich und das nach Strich und Faden. Denk doch mal daran, wenn du dich einsam fühlst und allein, von allen verlassen, krank, elend, verzweifelt und leer. Dann ist er da, er ist ganz nah bei dir. Bevor ihr einschlaft, Frage, was habe ich vergessen? Also, dürft Mut haben, nicht. Ich habe absichtlich etwas ausgelassen. Bitte? Gnade und Friede, ja, das hatte ich jetzt erwähnt. Ja, ich beziehe mich eher auf den Bibeltext. Habt ihr ausführlich und sorgsam mitgelesen? Denn das sollt ihr tun, ist ja eure Pflicht, hier zu gucken, ob das stimmt, was ich sage. Ist euch nichts aufgefallen? Okay, passt mal auf. Ich bin jetzt hier im Vers 23, okay, 25, 26, 27, 28. Was fehlt? Der Vers 24 fehlt, den habe ich euch unterschlagen. Heieiei, seid ihr schlechte Aufpasser. Also, ich möchte gerne mit Vers 24 schließen, meine Predigt. Weil ich empfinde, das ist der gewaltigste Ausdruck in dieser ganzen letzten Passage von Paulus. Und da steht, der dich beruft, er ist treu, er wird dich ans Ziel bringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, aber für mich ist dieser Vers ein unwahrscheinlicher Herzensvers. Das zentrale Stück überhaupt in diesem Block, in diesem letzten Abschiedsgruß von Paulus, dass der dich beruft, treu ist und er wird dich ans Ziel bringen. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Und ich möchte noch zwei Folien einblenden und dann werde ich auch mit meiner Predigt schließen. Und ich möchte, dass dieser Vers uns begleitet. Und wenn du auch alles andere jetzt hier vergisst von diesem Gottesdienst, dass aber das hier in deinem Herzen fest verwurzelt bleibt. Nämlich, wir befinden uns in einer trostlosen Situation, coronamäßig. Und politisch und wirtschaftlich und vielleicht auch du persönlich, ich weiß es ja nicht. So dieser trübe und schwere Tag, den Morgen, den ich geschildert habe, wo dieser Tag nicht so dein Tag ist. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Du willst gerne weitergehen mit dem Herrn. Aber du siehst gar nicht viel. Du weißt nicht, der nächste Schritt und wo endet das und hin und her. Du hast das Ziel nicht mehr vor Augen. Es ist nur noch irgendwie Nebel vor dir. Und dann sagt Paulus, und was sagt er? Gott ist treu. Was heißt das für dich? Dass Gott treu ist. Eine Minute Denkpause und überleg dir mal, warum Gott für dich persönlich treu ist. Warum ist Gott für mich treu? Wir wissen von der Bibel her, dass das stimmt. Dass dieser Satz eine der unglaublichsten Wahrheiten ist, die wir sowas von dringend brauchen. Jeder Mensch von uns. Weil so vieles, was wir erleben, an uns persönlich, mit unseren Mitmenschen, auf dieser Welt, ist nicht treu. Leider. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass dieser Satz unser Leben trägt und prägt und ausmacht, dass Gott treu ist. Selbst wenn ich nicht treu bin, selbst wenn es neblig vor mir ist oder sogar um mich herum, dann stimmt es, dass Gott treu ist. Denn er wird tun, was er gesagt hat. Und was hat Paulus vorhin geschrieben? Dass Gott uns ans Ziel bringt, oder? Hat er das versprochen? Und ist Gott treu? Ja dann, wo ist das Problem? Eines Tages wirst du und werden ich am Ziel stehen. Weshalb? Weil wir so toll waren? Meistens nicht aus Gottes Perspektive gesehen. Aber weil er treu ist. Unglaublich treu. Weil er tut, was er sagt. Und das, was er gesagt hat, ist so viel Gutes über dein und über mein Leben. Gott ist treu. Ich habe mir überlegt, wie wir das in unser Leben einfließen lassen können. Und ihr kennt auch diese Armbändchen mit diesem WWJD drauf. What would Jesus do, nicht wahr? Das ist ein toller Satz. Was würde Jesus tun? Aber stell dir vor, du hast so ein Armbändchen mit Gott ist treu. Und jedes Mal, wenn du das liest, Gott ist treu, ja, hurra. Ich habe geschummelt in der Mathearbeit, habe abgeschrieben. Geht ja bei Homeschooling gar nicht. Aber dann darfst du sagen, Herr, es tut mir leid und vergib mir und danke, dass du treu bist, dass du mir vergibst. Und dass ich jetzt trotzdem mutig weitergehen darf, auch wenn ich jetzt gerade geschummelt habe und Schrott gebaut habe. Gott ist treu. Du kannst das auch als Schlüsselanhänger machen. Ich habe welche gefunden gehabt beim Ulyö Verlag. So kleine Schlüsselanhänger mit Lederbändchen dran. Ist gar nicht groß, das passt echt super. Da steht drauf, Gott ist treu, leider ausverkauft. Vielleicht deshalb ausverkauft, weil alle Christen die inzwischen bestellen, weil die solche Predigten gehört haben. Oder ich weiß es ja nicht. Ja. Oder solltest du diesen Vers dir über die Haustür hängen daheim? Vielleicht hast du noch gar keinen Vers über die Haustür. Also wir haben noch keinen. Ja, aber das ist vielleicht gut, wenn du aus dem Haus rausgehst, nicht, was muss ich noch bei Aldi? Gott ist treu, er wird mich versorgen, auch wenn bei Aldi die Milch alle ist und das Klopapier auch. Gott ist treu. Oder vielleicht solltest du diesen Satz unter deine Steuererklärung schreiben. Das wäre doch toll, oder? Stell dir mal den Finanzbeamten vor, der die ganze Auflistung liest, da steht darunter, Gott ist treu. Hä? Ja, er hat dich das ganze Jahr über durchgetragen, auch finanziell, oder? Vielleicht solltest du diesen Satz dir als Wandtattoo an die Wand hängen. Das ist jetzt eher so für die jüngere Generation. Da gibt es ja richtig große Teile, die kann man nicht übersehen. Auch schön verziert und so, mit der richtigen Farbe und richtigem Farbverlauf. Macht euch ein Wandtattoo mit diesem Satz, Gott ist treu. Oder graviert das in euer Frühstücksbrettchen ein, dass ihr jeden Morgen, wenn ihr frühstückt, dass ihr das dann lest. Gott ist treu. Zack, zack, Wurst drauf, Käse drauf. Gott ist treu. Ja. Oder es gibt ja inzwischen diese modischen Wecker, mit denen man geweckt wird, die auch so eine Leuchtschrift nach oben projizieren, die man sogar programmieren kann. Kauft euch so ein Teil und programmiert ein, Gott ist treu. Und wenn du morgens aufwachst, bling, Gott ist treu. Es gibt zig Möglichkeiten, aber das ist ein gewaltiger Satz. Und wenn wir den vergessen, dann haben wir als Christen echt ein Problem. Und deswegen schreibt Paulus auch diesen Satz am Ende von seinem Brief. Gott ist treu. Ja, das ist er wirklich. Amen.